Montagsmord. Hallo und herzlich willkommen zum Montagsmord. Wir sind Valerie
und Sophie
und wir reden über True Crime, Straftaten und Verbrechen.
Wir recherchieren beide jeweils einen Fall und stellen ihn uns dann gegenseitig vor. Was war das?
Ich habe dich kurz weggeschoben, also beziehungsweise meinen Laptop.
Ich habe es gemerkt, es hat echt meine Gefühle ein bisschen verletzt gerade. Willst du mich nicht so nah an dir haben? Ich merke schon.
Doch, ich möchte dich sehr nah bei mir haben, aber ich glaube, unsere Hörer möchten nicht so sehr den Laptop in ihrem Ohr haben, der sehr, sehr laut rauscht, atmet, Geräusche macht, lüftet. Ja, genau, du hörst ihn, ja. Und ich glaube, unsere Hörer haben ihn auch die letzten Folgen immer gehört und ich glaube, sie wollen das einfach nicht. Deswegen habe ich meinen Laptop jetzt ein bisschen weggeschoben vom Mikro.
Das ist eine sehr gute Idee.
Danke.
Ja, gerne. Sehr innovativ. Wir arbeiten immer an unserer Podcast-Optimierung.
Ja.
Ja, gut. Mir kommt es so vor, als hätten wir schon ewig keine Folge mehr aufgenommen, oder? Die Zeit irgendwie war diesmal extrem lang dazwischen.
Ja, ich weiß auch nicht. Aber eigentlich, im Endeffekt waren es nur 2 Wochen. Aber ich habe das Gefühl, ich arbeite auch schon ewig an diesem Fall.
Ja, gut, ich...
Im Gegensatz zu dir, aber...
Ja. Ja, also ich bereue es mega. Aber ich hatte halt einfach nicht die Möglichkeit, früher mit der Recherche anzufangen. Kurz für die Hörer, ich bin halt mitten in der Prüfungsphase. Es ist sau eklig, aber ich zieh's durch. Also das Studium und die Folge. aber ja, im Endeffekt habe ich es auch so ein bisschen bereut, weil da gibt es einfach so viel mehr und es ergibt keinen Sinn. Aber...
Der Fall ergibt keinen Sinn?
Alles ergibt keinen Sinn.
Okay.
Vielleicht sollen wir mal ganz kurz das Thema der heutigen Folge erklären. Nämlich
vorgeschlagene Fälle von euch Hörern.
Ja, Fälle, die ihr uns vorgeschlagen habt.
Ihr seid alle ziemlich, ziemlich geisteskrank und gestört. Ich glaube, die meistgeklicktesten Folgen sind Massenmörder, Kannibalismus und noch irgendwas. Wo ich so dachte, okay, ich weiß. Ihr mögt die richtigen Dinge. Aber im Endeffekt war die letzte Folge vorgeschlagene Fälle auch sehr gut geklickt. Also im Endeffekt ist es ja so ein kleines Weihnachtsgeschenk an euch, weil es ist der 19.12. Und also vielleicht ist es auch nur ein Weihnachtsgeschenk für die, die uns den Fall vorgeschlagen haben. Aber ja.
Ihr wisst, wer ihr seid.
Ja, Merry Christmas oder sowas.
Genau.
Es ist Vorweihnachtszeit. Holt euch ein Glühweinplätzchen. Ich trinke hier Glühwein, esse Plätzchen und habe nebendran trotzdem noch ein Rotweinglas stehen, falls mein Glühwein leer geht, was sehr schnell der Fall sein wird.
Ja, ich habe ein Gläschen süß und fruchtig. Süß und fruchtig verdient es eigentlich gar nicht, im Glas getrunken zu werden, aber ich dachte mir mal, sind wir heute mal ein bisschen edel. Also cheers darauf. Unser erstes Weihnachten.
Unser erstes Montagsmord.
Cheers.
Cheers. Wir haben vorhin unser Telefonat begonnen und du warst, Valerie, ich muss dir unbedingt was erzählen, aber erst nachher im Podcast.
Jetzt ist der Moment gekommen.
Ja.
Okay. Also, mein Freund arbeitet auf dem Wochenmarkt in Sinnefing. Verkauft halt Obst und Gemüse, wie es man halt so auf dem Wochenmarkt tut. Auf jeden Fall. Der Wochenmarkt ist ja meistens donnerstags. Er hat diesen Donnerstag auch gearbeitet. Der Markt ist so um 14 Uhr vorbei, er kommt ganz schnell nach Hause, ruft mich direkt an und sagt, Sophie, du glaubst nicht, was ich heute gesehen habe. Und ich so, oh mein Gott, erzähl mir alles. Und er berichtet, dass er, während er halt auf dem Marktstand gearbeitet hat, dass er schon die ganze Zeit gesehen hat, dass in Sinnelfing halt total viele Polizeiautos rumgefahren sind und auch sehr viele Polizisten halt zu Fuß auf Streife unterwegs waren. So, irgendwie 2 Stunden später... Schaut er dann, wenn ihr euch in Sinnfingen auskennt, schaut er dann praktisch hoch zum Rathaus und sieht da auf einmal einen Mann stehen, der die Hände hoch hat und 4 Polizisten, die mit der Waffe auf ihn zielen.
Was?
4 Polizisten, die ihn halt, ja, mit der Pistole halt auf ihn zielen und der Mann geht halt so langsam so Richtung Boden. Und dann kommt halt so ein Typ mit der Hundestaffel und schmeißt ihn zu Boden, macht den Polizeigriff und nimmt ihn fest. So. Und als ob das nicht krass genug wäre, danach sind halt die Polizisten dann also durch den Markt gelaufen, an seinem Stand vorbei und hatten so ein Beweistütchen in der Hand und da war einfach eine Pistole drin. In dem Beweistütchen von dem Typen.
Dürfen die das einfach so offen durch die Gegend rumtragen?
Ich glaube, die sind einfach zum Polizeiauto gegangen vielleicht. Und es war da halt um die Ecke geparkt oder so.
Ja.
Auf jeden Fall sind die halt dann da an ihm vorbeigelaufen und er sieht dann, dass da diese Pistole in der Tüte drin ist und denkt sich auch so, what the fuck ist hier gerade passiert? Was hat er gerade erlebt? Hat dann halt auf jeden Fall nach seiner Schicht halt direkt mich angerufen, weil, naja, er weiß ja True Crime und so. Und hat mich halt gefragt, ob ich nicht irgendwie schauen könnte, ob ich irgendwas darüber herausfinde. Und leider sind die Medien in Böblingen noch nicht so schnell, dass halt am gleichen Tag irgendwie noch was geliefert werden konnte, was denn da genau vorgefallen ist. Aber am nächsten Tag konnte ich dann herausfinden, dass da ein... Also die Situation war so, der Mann, der halt festgenommen wurde, der wurde halt beobachtet, wie er vor dem Rathaus auf und ab gelaufen ist. So ein bisschen wirr die ganze Zeit.
Mhm.
Und Zeugen hatten halt gesehen, dass er eine Waffe dabei hatte. Und dann haben halt mehrere Zeugen die Polizei gerufen. Und als die Polizei dann ankam, dann hat man halt gemerkt, der Mann war stark alkoholisiert und wusste halt nicht mehr so ganz, was gerade Sache ist. Und ja, auf jeden Fall hat dann die Polizei ihn halt festgenommen und er wurde dann erstmal auf die Polizeistation gebracht und dann hat man halt rausgefunden, es ist gar keine echte Waffe, sondern so eine Schreckschusspistole.
Oh no.
Ja, aber eine, die halt, die man, wo man eigentlich nicht so richtig erkennen kann, dass es halt eine ist, weißt du?
Ja.
Und er hatte die halt irgendwie einfach dabei am Donnerstagmorgen, easy going, war halt stark alkoholisiert und danach wurde er auch erstmal in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Ja, was bei uns daheim mehr oder weniger nicht alles so passiert, ne?
Ja, Aber da ist wenigstens was los, so. Hier in Stuttgart ist, glaube ich. Also vorgestern war ich im Bett, hab mir nichts Böses gedacht und denk mir aber die ganze Zeit, warum wird's vor meinem Fenster immer blau und dunkel und blau und dunkel und blau und dunkel und warum hört es nicht auf? Also ich meine, ich wohne nur ein paar Meter von einem Krankenhaus entfernt. Sprich, das ist ganz normal, wenn Blaulicht nachts vorbeifährt. Aber das hat einfach nicht aufgehört. Und neugierig, wie ich bin, habe ich mein Fenster aufgemacht. Und der Rollladen war unten, aber ich habe so durch einen Schlitz durchgeschaut. Nein, ich war kein Gaffer. Nee, also ich habe halt geguckt, was da ist. Und im Endeffekt hat einfach nur ein Polizeiauto ein anderes Auto angehalten. Und es war eine normale Kontrolle. Also es war nichts Krasses. Und dann habe ich meinen Rollladen sehr lautstark heruntergelassen. Also vollends runtergelassen, so nach dem Motto, lass mich schlafen.
Mach das Blaulicht aus.
Mhm.
Ja, schon.
Ja. Oh, und was noch passiert ist.
Ja.
Von einem Menschen, der eine Zeitung immer verkauft. Also die Firma... Die Zeitung irgendwie heißt Trottwar oder Trottwar. Sowas. Genau. Es sind halt immer so Menschen, die auf der Straße stehen, in der Stadt verteilt und dir immer so eine Zeitung andrehen wollen quasi. Die wollen, dass du die halt nimmst und dafür Geld zahlst. Und ich weiß gar nicht, was in der Zeitung so drin steht. Keine Ahnung. Ich glaube, keiner kauft die.
Keiner kauft die, um sie sich durchzulesen. Ich glaube, die Leute kaufen sie, um halt die Menschen zu unterstützen, die Trottwar verkaufen. Ja, weil es sind normalerweise Menschen, die halt sonst keinen anderen Job haben und halt, ja. Sorry, erzähl weiter.
Genau. Und dann kam vor einer Woche oder so die Nachricht, dass von einem Trottwar-Verkäufer, nenne ich ihn jetzt mal, der immer am Hauptbahnhof gesessen hat mit seinem Hund, dass dem sein Hund geklaut wurde. Und er hat halt irgendwie einen 100€ Finderlohn ausgesetzt und das, obwohl er halt wirklich kein Geld hat. Also die Leute, die da arbeiten, haben halt einfach kein Geld. Und er hat trotzdem 100€ Finderlohn ausgesetzt, damit man ihm seinen Hund Scooby-Doo zurückbringt.
Ja.
Und also es hat sich so zugetragen, weil man fragt sich so, wie kann ein Hund geklaut werden? Da kam eine Frau zu ihm und hat gesagt, hey, komm, ich passe auf deinen Hund auf, in der Zwischenzeit kannst du dir ja was zu essen holen.
Oh, nein.
Der gute Trottwar-Verkäufer hat sich was zu essen geholt, kam zurück, Hund und Frau weg.
Alter, vor allem er hatte ja zwei Hunde eigentlich und sie hat ja nur einen mitgenommen.
Ja.
Oh mein, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Wie herzlos kann man sein, einfach einen Hund jemandem zu klauen? Das ist so...
Vor allem unter dem Vorwand so, hey, ich tu dir was Gutes, ich passe hier kurz auf. Komm, hol dir doch was Schönes zum Essen. Die Leute stehen da echt immer sehr, sehr früh morgens und Alter, das ist, wie herzlos muss man sein?
Ja.
Was für ein. Oh, ich hoffe, Karma holt die richtig, richtig hart ein.
Alle Stuttgarter Medien, Radiosender und Co. haben sich darauf gestürzt, auf diese Geschichte und wollten bei der Suche helfen und sowas.
Wir haben es auch getan. Ich habe es auch auf unsere Story
Ja,
geteilt gehabt.
genau. Und ein Weihnachtswunder ist geschehen und Scooby-Doo wurde bei der Polizei abgegeben und ist jetzt wieder bei seinem Herrchen.
Ja.
Und ja, alles ist gut.
Oh, ja, das hat mich auch richtig gefreut. Und das war ja auch irgendwie nur ein Tag später.
Ja,
Ich glaube,
genau.
es war so, dass halt irgendwie eine Frau, also eine Bekannte dieser Frau, die Scooby-Doo da mitgenommen hatte, hat sich dann halt gemeldet bei der Polizei und hat dann gemeint so, hey, ich weiß, dass sie den Hund da mitgenommen hat.
Ja.
Der ist da und da. Und ja, boah, ich war auch richtig, richtig froh. Und dann hast du das Bild gesehen, das die Polizei von Scooby-Doo geteilt hatte, wie er da im Polizeiauto saß am Lenkrad.
Nee, das habe ich nicht gesehen.
Das ist auch richtig süß. Muss ich nochmal schauen und auf Facebook teilen, aber ja, richtig cutes Bild. Nee, also sonst ist nichts Krasses passiert. Also ich habe praktisch einen Autounfall hier gesehen. Ja, das war so. Wir sind halt hier in der Wohnung angekommen. Setzen uns gerade hin und auf einmal hören wir es halt so richtig laut scheppern. Also ich habe ihn nicht wirklich gesehen, aber halt so, man hat es halt richtig scheppern hören. Und wenn man halt den Kopf aus dem Fenster rausstreckt hier und nach rechts schaut, dann sieht man halt direkt auf eine Kreuzung. Und mitten auf der Kreuzung hatten sich dann halt zwei Autos getroffen. Das waren zwei ältere Frauen.
Getroffen.
Ja, also die Autos hatten halt einen Zusammenstoß. Ja, das war jetzt irgendwie ein bisschen unvorteilhaft formuliert, aber die Autos hatten da einen Zusammenstoß und so. Aber was ich auch noch gesehen hatte, war von der Polizei Stuttgart, dass ein 14-Jähriger geschnappt wurde, der in Stuttgart auf der Straße Gras gedealt hat. Ein 14-Jähriger. Die Polizei ist halt an dem vorbeigelaufen und er war so ein bisschen nervös und hat ganz schnell irgendwas in seine Taschen gesteckt. Die Polizei hat ihn daraufhin kontrolliert, hat halt das Gras gefunden, ist dann zu ihm nach Hause gegangen, hat sein Kinderzimmer durchsucht und da waren halt mehrere verpackte Beutelchen Gras und auch sonstige Utensilien, die man für einen Grasverkauf braucht. So eine Waage und halt alles Mögliche. Und das haben sie alles in seinem Kinderzimmer gefunden. Und die Eltern wussten anscheinend nicht Bescheid darüber.
Allein, wie du das formulierst, in seinem Kinderzimmer.
Er ist 14, es ist sein
Ja,
Kinderzimmer.
das ist schon crazy.
Also, ich fand's richtig crazy, dass halt mit 14 einer irgendwie draußen steht und dealt.
Ja.
Weißt du, obwohl er eigentlich halt, ja, man weiß ja nicht, was die Umstände bei ihm daheim sind, aber die Polizei hat ihn an seinen Vater übergeben. Und es klingt halt schon so, als wäre es dann eigentlich, weißt du, als wäre der Vater dann halt jemand Seriöses? Ergibt das Sinn?
Nein, es ist
Naja.
einfach nur der Erziehungsberechtigte und ja, die Polizei muss ihn ja wieder zurückgeben.
Na, ich glaube, die Polizei hätte in dem Fall schon das Jugendamt kontaktieren können, wenn ein Kind Drogen dealt.
Ja.
Wir sind keine Experten, also ich
Nee.
am wenigsten. Deswegen kann man hier nur spekulieren, aber naja, das fand ich noch krass. Aber ja, ich glaube, das war es auch schon wieder von den Stuttgarter Umgebungsnews.
Okay, dann werde ich dir jetzt meine Black Story vorstellen.
Stimmt, ja.
Sie heißt, mit Überschrift Kettenreaktion darauf zu sehen, ist eine Zigarette, die offensichtlich an ist und qualmt. Und darunter steht, weil Philipp seine Zigarette nicht ordentlich ausgemacht hatte, wurde er erschossen.
Ah, Kettenreaktion. Ist es dann so, dass es irgendwie so einen Mechanismus gab, der automatisch die Pistole halt ausgelöst hat durch irgendwie so einen Zünder oder so und er hat die
Nein.
Zigarette fallen lassen?
Nein.
Aber das ist ja cool gewesen. Wurde er erschossen? Ja, er hat geraucht und durch den Rauch hat man seinen Standort irgendwie erkannt. Und deswegen wurde er erschossen, weil irgendjemand ihn halt so verfolgt hat oder so und er sich eigentlich verstecken wollte.
Nein. Aber er war auf der Flucht. Na, doch, ja, ja, doch. So halb.
Okay, halb auf der Flucht, das hilft mir
Ja.
ja schon mal total weiter. Spielt es eine Rolle, von was er erschossen wurde?
Von was? Von der
Ja.
Pistole?
Ja, okay, könnte ja auch irgendwie so eine Bombe sein oder so eine Kanone.
Nee, 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 es war eine Pistole.
Okay.
Also er hat geraucht und die hat er nicht richtig ausgemacht. Und dann führte eins zum anderen und am Ende wurde er erschossen. Wenn du rauchst und sie nicht ordentlich ausmachst, also was passiert denn, dass du eine Zigarette
Feuer.
nicht ordentlich ausmachst?
Du wirst abgelenkt? Ach so, du schläfst. Zum Beispiel?
Du rauchst und schläfst währenddessen ein.
Okay. Er ist eingeschlafen und dann wurde er erschossen, nachdem er geraucht hatte.
Ja.
War er irgendwie im Krieg oder so?
Nee.
Aber in so einer ähnlichen
Nee.
Situation? War er irgendwie Gefängniswärter?
Nee, er war auf der Arbeit.
Wie kannst du teils auf der Arbeit auf der Flucht sein? War er Drogendealer?
Nein.
Polizist?
Nein.
Wer flüchtet denn auf der Arbeit?
Er ist geflüchtet, weil etwas passiert ist. Und auf der Flucht wurde er erschossen.
Aber hat er sich selber erschossen oder wurde er von jemandem erschossen?
Er wurde erschossen.
Ja, willst du es einmal sagen?
Ach komm, du hast es noch nicht mal annähernd raus.
Ach Mensch, mein Ego lässt es nicht zu. Wieso denke ich an Eisenbahn?
Keine Ahnung, ist auf jeden Fall falsch.
Okay.
Also, der Typ war auf der Arbeit.
Kannst du mir sagen, welche Arbeit? Oder gibt es das schon zu sehr
Das
weg?
würde alles
Ist er ein
verraten.
Henker?
Was? Nein.
So da. Ah, er ist im Schießstand.
Nein.
Hä?
Hä, du weißt doch, also er hat geraucht, er ist eingeschlafen. Seine Zigarette war nicht aus. Wenn deine Zigarette nicht aus ist und du schläfst ein, was passiert dann?
Feuer.
Ja. Was tust du, wenn es brennt?
Dann kriegst du weg
Ja,
auf den Boden.
ob du kriechst oder nicht, du gehst weg von dem Feuer, richtig?
Ja, gut. Du gehst weg von dem Feuer.
Ja, er rennt weg vor dem Feuer.
Und jemand dachte, dass er das Feuer gelegt hätte und hat ihn deswegen erschossen?
Nee, aber er ist auf der Flucht.
Vor dem Feuer.
Ja.
Okay.
Und wenn jemand auf der Flucht ist, oder wenn jemand denkt, er ist auf der Flucht,
Dann wird
und die
er erschossen.
Polizei sieht ihn.
Die Polizei hat ihn erschossen, weil sie dachten, dass er das Feuer gelegt hatte.
Nee, aber weil sie dachten, er ist auf der Flucht. So, und jetzt löse ich es auf. Weil näher kommen wir
Hä?
der Sache nicht.
Vor allem Arbeit. Ja, doch beim Gefängnis.
Nein.
Bei in einem Juweliersladen.
Nein.
Okay, mir reicht's jetzt endgültig.
Philipp besaß einen Laden für Feuerwerkskörper in einer Innenstadt. Als er eines Tages während seiner Mittagspause Zigarette rauchend einnickte, fing der Laden Feuer. Philipp wurde durch eine gewaltige Explosion geweckt und musste feststellen, dass sein Geschäft bereits in Flammen stand. Rußgeschwärzt und immer noch taub von der Explosion, blieb ihm nichts anderes übrig, als schnell noch die Kasse vom Tresen zu nehmen und auf die Straße zu rennen. Ein Polizist, der Streife fuhr, bemerkte Philipp und hielt den Mann mit der Kasse unter dem Arm für einen Einbrecher, der gerade vom Tatort flüchtete. Weil Philipp immer noch taub war, reagierte er nicht auf die mehrmalige Aufforderung des Polizisten, stehen zu bleiben, und wurde durch diese Verkettung unglücklicher Umstände erschossen.
Hä? Das ist ja so random mit diesen Feuerwerkskörpern.
Ja.
Okay, ich glaube, dann bin ich dran, oder?
Du bist dran mit deinem Fall.
Mach dich auf was gefasst, Valerie. Ich habe dir vorhin die Sprachmemo geschickt, dass der Fall so abgefuckt ist, dass du nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist. Also, ich gebe mein Bestes. Zum Schluss erwähne ich noch meine Doku. Falls ihr irgendwie mehr wissen wollt, dann schaut euch die Doku an. Ja, hab Verständnis.
Ich bin gespannt.
Es ist der 12. November 1992, ein Donnerstag. Die 15-jährige Antonia Gomez Rodriguez ruft bei einer lokalen Radiostation an und wünscht sich Major Tom von Peter Schilling. Der Moderator fragt sie.
Losgelöst
Ich wusste
von
es.
Erde, okay, ja. Für alle, die nicht wussten, welches Lied es ist.
Also, der Moderator fragt sie, ob sie dann am Freitag schon was vorhat oder ob sie daheim bleibt, und sie sagt, bestimmt nicht. Also bestimmt nicht bleibt sie daheim. Dann darf sie noch Freundinnen grüßen, und darunter sind die 14-jährigen Miriam García Ibora und Desiree Hernández Folch. Also die drei Mädchen sind Schulfreundinnen und sie wohnen alle in Alcácer in Spanien. Anscheinend war da Major Tom auch schon ein großer Hit. Am Freitag, den 13. November, ist eine Schulparty geplant in einer bekannten Disco, Color, etwas außerhalb von Picassent. Das ist alles in der Nähe von Valencia. Die Mädchen hatten sich verabredet, dass sie sich treffen und gemeinsam zu der Party gehen. Miriam hat noch kurz daheim angerufen, um zu fragen, ob ihr Vater sie nicht doch zu der Disco fahren könnte. Doch die Mutter beantwortete das Telefon und sagt, der Vater würde schon schlafen, weil er krank von der Arbeit nach Hause gekommen war. Also gehen die drei Freundinnen weiter zu Esther, einer Freundin. Esther wollte mit ihnen auf die Party gehen. Doch als sie bei ihr ankommen, sagt sie, sorry, ich bin krank und deswegen kann ich nicht mehr mit zu der Party. Also gehen die Mädchen circa um 8 Uhr zu dritt bei Esther los. Und das sagt Esther zumindest. Ihre Mutter behauptet nämlich, dass die Mädchen schon um 6 Uhr losgegangen sind. Aber da, wie gesagt, da ist halt jetzt schon das erste Problemchen. Sie entscheiden sich, per Anhalter zur Disco zu kommen. Das hatten sie schon den ganzen Sommer über gemacht und sonst machte das auch einfach jeder zu der Zeit und auch schon all die Jahre davor. Es gab zwar Busse, aber die fuhren halt nicht so regelmäßig, dass man die irgendwie hätte nehmen können. Man kennt es, wenn man auf dem Dorf wohnt. Ein junges Pärchen, das sie kennen, nimmt die drei Mädchen mit. Auf dem Weg bemerkt das Pärchen aber, dass etwas mit dem Auto nicht stimmt, und so kommt es dazu, dass halt die drei Mädchen nicht direkt vor der Disco rausgelassen werden können, sondern halt ein paar Blöcke entfernt bei einer Tankstelle. Die Mädchen müssen also nur noch wenige Minuten zu Fuß zur Disco gehen. Als die Mädchen am Abend nicht rechtzeitig um 9.30 Uhr nach Hause kommen, wie geplant, machen sich die Familien Sorgen. Und die Sorgen werden auch nur größer, als Miriams Mutter bei den anderen Familien anruft, um zu fragen, ob ihre Tochter dort ist. Dadurch wird klar, dass alle drei Mädchen noch nicht daheim sind. Leider ist die Polizeistation zu dieser Zeit aber schon geschlossen und deswegen muss die Familie bis zum nächsten Morgen warten, dass sie die Mädchen als vermisst melden können.
Was?
Überleg mal, was das für eine schlimme Nacht war.
Warum hat ein Polizeirevier in der Nacht geschlossen?
Weil es ein kleines 2000-Seelen-Kaff ist, irgendwo in Spanien. In 1982.
Aber gibt es nicht trotzdem irgendwie einen Nachtpolizist, der halt, also allein einer reicht doch.
Süß, Valerie, wenn dich das jetzt schon aufregt, Honey, you've got a big storm coming.
Okay.
Also da kommt noch einiges auf dich zu. Ich stimme dir vollkommen zu. Ich bin da genau der gleichen Meinung, aber jetzt hör dir mal das weitere Folgende an. Also, am nächsten Morgen versucht die Polizei erstmal die Familie zu beruhigen, indem sie sagt, dass sowas schon mal öfter vorkommt und die sind einfach bestimmt davongelaufen. Weißt du, was die Polizei halt sonst so sagt in solchen vermissten Fällen? Man kennt es leider zu gut. Aber die Familien kennen alle ihre Töchter und sie wissen, dass die Mädchen sowas nie machen würden. Und sie fangen eigenhändig an mit einer Suche. Zusammen mit hunderten Freiwilligen suchen sie die ganze Alcácer und Picassent-Umgebung ab.
Sorry, kurze Frage. Wie alt waren die Mädchen nochmal?
Zwei waren 14 und eine war 15.
Genau. Also da habe ich es mir doch nicht falsch eingebildet, aber ich dachte mir so, okay, 14 und 15, bisschen früh, bisschen jung, um in den Club zu gehen, aber das sei jetzt mal dahingestellt.
Ihre Schule hatte dort eine Party in dem Club geplant, die hatten den praktisch gemietet und es war so eine Spendenaktion.
Okay.
Und ich glaube, zu der Zeit war es nochmal auch irgendwie anders.
Keine Ahnung, aber ich meine, die Polizei kann ja sagen, wenn du volljährig bist, ja, die ist halt weggelaufen, so, wir können ja noch nicht suchen oder eine Vermisstenanzeige aufgeben, wenn die noch nicht länger als 24 Stunden vermisst ist oder sowas. Aber es sind ja immer noch Kinder.
Ja, genau. Und dass die Polizei halt dann so reagiert, das zeigt schon mal, wie ungeschult die Polizisten sind und wie wenig Erfahrung sie haben. Und ja, das ist schon der nächste Fehler eigentlich. Also die Freiwilligen und die Familien suchen die ganze Umgebung ab. Daraufhin beginnen dann doch ganz schnell die Ermittlungen und man findet heraus, dass die Mädchen weder Geld dabei hatten, noch eine Eintrittskarte für die Disco im Vorverkauf gekauft hatten, was eigentlich üblich war. Also ist das halt mit dem Davonlaufen eigentlich schon mal sehr unwahrscheinlich, weil wer läuft davon ohne Geld?
Richtig.
Ja. Hunderte von Zeugen kommen vor, um zu berichten, dass sie die Mädchen an dem Abend gesehen hatten. Eine Zeugin sagt, dass sie gesehen hatte, wie die Mädchen in der Nähe von der Disco die Hauptstraße runtergelaufen sind, also in die Richtung der Disco. Dolores Bedal, eine 60-jährige Frau, gibt auch eine Zeugenaussage an die Polizei. Sie berichtet, gesehen zu haben, wie die Mädchen an dem Freitagabend in ein weiteres Auto gestiegen sind, nämlich einen weißen Opel Corsa, in dem ein paar Männer saßen. Das ist etwas komisch, weil die Mädchen waren ja nur ein paar Minuten entfernt von der Disco und sie hätten eigentlich gar keine weitere Mitfahrgelegenheit gebraucht. Ab diesem Moment ist sich die Polizei dann sicher, dass es sich um eine Entführung handeln muss. Es wird klar, dass die Mädchen auch nie die Disco erreicht haben. Fernando Garcia, der Vater von Miriam, hat sich hervorgetan als Repräsentant der Familien. Er gibt Interviews, in welchen er sich an die Öffentlichkeit richtet, dass sie doch mit Hinweisen vorkommen sollen. Interpol wurde sogar in den Fall mit eingebracht, weil die Polizei zu dem Zeitpunkt davon ausging, dass die Mädchen Opfer von Menschenhandel geworden sind und nach Marokko gebracht wurden. So wurde halt auch auf internationaler Ebene gesucht. Fernando Garcia kündigt seinen Job, um nach seiner Tochter Miriam zu suchen. Er tritt in unzähligen Medien europaweit auf, mit der Bitte, dass alle helfen sollen, nach den drei Mädchen und vor allem seine Tochter zu suchen, und möchte sich sogar mit dem damaligen Papst treffen. Anfang Dezember wurde in den Medien von einem ähnlichen Entführungsversuch berichtet, der auch in der Nähe von dem Colors Club stattfand. Anscheinend hatten auch in diesem Fall zwei Männer versucht, drei Mädchen in ein kleines weißes Auto zu locken, und als die Mädchen nicht wollten, dann haben die Männer versucht, sie dazu zu zwingen. Glücklicherweise konnte jedoch ein Taxifahrer das Ganze beobachten und ist dann auch eingeschritten, aber die zwei Typen sind in dem kleinen weißen Auto entkommen. Die Medien waren mit dem Fall der sogenannten Alcacer-Mädchen total besessen und das führte dazu, dass viele Leute ihn nicht mehr hören konnten. Sie fanden es komisch, dass Fernando immer Interviews gab und es kam das Gerücht auf, dass die Familien das alles nur machten, um bekannt zu werden. Aber für mich ist Fernando trotzdem schon so der Held der Geschichte. Er ist nämlich täglich zur Polizeistation gegangen, um zu sehen, ob es Neuigkeiten gibt oder um zu helfen. Und er hat tausende Poster drucken lassen und sie in 6 verschiedenen Sprachen übersetzen lassen. Und er hat einfach wirklich alles gegeben. Und das Kranke war, er ist teilweise zu der Polizeistation gekommen, also um halt zu sehen, was die Polizei so macht. Und hat dann halt oft beobachtet, wie die Polizisten nur da saßen und Karten gespielt haben und so. Und halt nicht gearbeitet haben. Und das muss so frustrierend gewesen sein.
Oh Gott, und ich hoffe die ganze Zeit, dass für diesen Fernando jetzt noch ein Happy End kommt. Aber dann denke ich mir so, wir sind hier im True Crime Podcast, Valerie. Da wird kein Happy End kommen.
Da hast du leider recht.
Oh, armer Fernando.
Am 25. Januar ist Fernando sogar nach London gereist, um dort mit BBC Interviews zu machen. Am 27. Januar 1993, 75 Tage nachdem die Mädchen verschwunden sind, regnet es sehr stark. Zwei Imker sind in der Nähe von La Romana. Das ist ca. 25 Kilometer entfernt von Alcacer. Die zwei Imker sind in einem Feld unterwegs und sehen etwas auf der Erde reflektieren. Sie schauen sich genauer an, was das wohl sein könnten und erschrecken, weil sie realisieren, dass es eine Uhr ist. Und diese Uhr ist an einem verwesten Handgelenk befestigt, welches aus der Erde ragt. Die Polizei grabt an der Stelle und stößt dabei auf drei Leichen, die übereinander gestapelt sind. Die Familien der Alcacer-Mädchen werden benachrichtigt, dass es sich bei den drei Leichen um ihre Töchter Miriam, Antonia und Desiree handelt. Die spanische Polizei wurde für ihre Vorgehen am Tatort schwer kritisiert. Die Leichen wurden ausgehoben, ohne dass davor Bilder vom Tatort gemacht wurden und forensische Teams hatten nicht die Möglichkeit, den Tatort abzusperren, um nach weiteren Hinweisen zu suchen. Und was noch viel heftiger ist, halte ich fest, die Leichen wurden geputzt, bevor Autopsien durchgeführt wurden.
Wie bitte?
Ja, die wurden gewaschen.
Wieso?
Who knows? Aber irgendjemand hat da einfach die Leichen gewaschen, bevor Autopsien durchgeführt wurden.
Wow.
Wenn das mal nicht nach Verstecken und Hinweise verstecken, weißt du, wie ich meine, klingt, ja, dann weiß ich auch nicht. Aber das ist noch nicht mal das Krasseste. Valerie, es kommt. Ja, genau. Somit wurden einfach mal wichtige Beweise vernichtet. Und es gibt nur ein einziges Foto von den Leichen, bevor sie gewaschen wurden. Also man hat keine Fotos gemacht, kein gar nichts. Aber das ist nicht mal das Krasseste. Durch die Autopsien konnte festgestellt werden, dass alle drei Mädchen erschossen wurden und Handschellen getragen hatten. Miriams rechte Hand und auch die Hand von einem weiteren Mädchen wurden abgesägt und Desirees und Antonias Köpfe wurden abgetrennt. Die Hände der beiden Mädchen wurden nie gefunden, aber da die Leichen halt in der Natur lagen, konnte man davon ausgehen, dass Tiere was damit zu tun hatten, obwohl man sonst keine weiteren Spuren von Tieren an den Leichen der Mädchen feststellen konnte. Jetzt wird es auch ein bisschen grausiger und detaillierter, also wer jetzt nicht mithören kann, dann springt aber mal kurz ein paar Sekündchen fort, also nach vorne, weil ich fand es persönlich so ein bisschen so, Also Desirees rechter Nippel wurde mit einem scharfen Objekt abgetrennt. Oh. Und sie hatte Stichwunden im Rücken. Ja, ich fand das mit dem Nippel einfach irgendwie nicht so nice.
Okay.
Ja, sorry, also ich fand es einfach nicht so.
Gut, aber wo ist denn der Unterschied, ob jetzt die Hand abgesägt wurde oder der Nippel?
Das ist eine sehr gute Frage, aber ich weiß nicht, ich fand die Vorstellung einfach... Ah, nee, aber warte, es kommt auch noch ein bisschen was. Miriam und Antonia wurden schwer geschlagen. Miriam hatte vaginale Wunden, also Stichwunden, die durch ein scharfes Objekt zugeführt wurden. Ja, okay, das ist halt auch so ein bisschen... Aber bei ihr weiß man nicht, ob die Wunden postmortal zugeführt wurden. Also könnte sein, könnte aber auch nicht sein.
Wieso weiß man das nicht? Bei einer Autopsie kommt doch sowas raus, ob das postmortem passiert ist.
Man sollte meinen, bei kompetenten Menschen, die an solchen Fällen zu tun haben, ja, sollte man es meinen, aber... Maden an den Körpern der Mädchen konnten nur durch dieses eine Bild, bevor halt die Leichen gewaschen wurden, analysiert werden. Aber man konnte feststellen, dass die Insekten nicht zu dem zeitlichen Ablauf gepasst haben. Daraus schließt man, dass die Mädchen an einem anderen Ort umgebracht wurden und auch mehrmals an verschiedenen Orten vergraben wurden. Man konnte auch feststellen, dass die Mädchen nach dem Tod wieder angezogen wurden. So, jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu unserem guten Imker, der das entdeckt hat mit seinem Kumpel. Aber der Imker heißt Gabriel, so. Und das mit dem Gabriel ist eh eine ganz crazy Geschichte. Also er hatte ja mit seinem Kollegen die Leichen gefunden und die beiden mussten dann in den nächsten Ort, zur nächsten Polizeistation, rennen. Also halt über eine halbe Stunde.
Super.
Ja, weil das war halt ein ziemliches Stück entfernt. Auf jeden Fall meinte er, und das ist jetzt alles laut seiner Aussage praktisch, auf jeden Fall meinte er, dass als er halt bei der Polizeistation von seinem Fund erzählt hatte, dass die Polizisten nur meinten so nach dem Motto, ja, ist gerade ein bisschen unpassend, weil sie haben kein Auto und dann können sie halt nicht dorthin.
Was?
Und dann haben die Polizisten halt einfach so ein bisschen gechillt dort. Ja, toll. Eine ganz komische Situation. Und auf jeden Fall wurde dann dieser Gabriel anscheinend auch von zwei Männern in der Polizei angesprochen, die sich als Top-Ermittler vorgestellt haben. Und die verlangten, dass Gabriel sie zu dem Tatort bringt. Und die sind dann anscheinend in einem dunklen Auto mit getönten Scheiben mit Gabriel dorthin gefahren. Da haben die Männer dann Handschuhe angezogen, Gabriel auch welche gegeben und haben gesagt, dass er die ganzen Beweise aufheben soll, die halt dort rumliegen.
Unfassbar.
Er meinte, warte, das ist doch nicht mal, er meinte, dass an dem Tatort auf einmal total viele Sachen rumlagen, also Gürtel, Handschuhe, Autan, also dieses Insektenspray, ja, und ganz viele frisch zerrissene Papierschnipsel. Total merkwürdig, weil das war halt davor noch nicht da, als er die Leiche gefunden hatte, und dann geht er halt irgendwie davon aus, dass als er sich kurz umgedreht hatte, dass die dann das halt irgendwie dorthin geschmissen hatten.
Die Polizisten. Weil es,
diese Top-Ermittler da.
Warum sollten sie das tun?
So, was noch viel merkwürdiger ist, und spätestens an dieser Stelle war ich komplett raus, der gute Gabriel meinte nämlich, dass in dem Grab keine drei Mädchenleichen waren, sondern nur eine Leiche von einem Mann.
Hä?
Es ist, weißt du, verstehst du jetzt, wieso ich heute Mittag so drauf war, wie ich drauf war? Weil du recherchierst es und du denkst so, okay, ergibt irgendwie Sinn, sag ich mal. Und dann hörst du solche Sachen und dann denkst du dir so, ansonsten hätte ich halt gesagt so, okay, Gabriel erzählt irgendwie Mist, weißt du? Aber es kommen noch andere Sachen dazu. So.
Okay, aber
da stellt kurz, man sich,
wer sind jetzt die Versager, die Ermittler?
Natürlich. Wen hattest du als Versager gesehen?
Ja, nee, es ist, sind schon die Ermittler, aber was hat Gabriel, also Gabriel hat doch gesagt, da sind die Leichen.
Nee, Gabriel hat gesagt, da ist eine Leiche.
Ach so, und es war aber die Männerleiche.
Ja, er hat halt gemeint, er hat irgendwie eine größere Männerleiche gesehen. Irgendwie da und später wurde dann halt berichtet, so, ja, es sind drei Frauenleichen. Ja, es ist fucking verwirrend. Ich
Oh
hab
Gott.
es auch gar nicht mehr gepackt. Ich habe gar nicht mehr durchgeblickt.
Aber kurz, am
Okay.
Ende wird dann alles klar oder bleiben wir verwirrt zurück?
Ich würde sagen, da warten wir mal ab bis zum Ende. So.
Okay.
Also, da stellt man sich halt auf jeden Fall die Frage, was stimmt und was stimmt nicht. Hat die Polizei das alles nur erfunden? What the fuck? Würde das halt erklären, warum es auch keine Fotos gibt von allem,
Ja. Yeah.
weil, weißt du, wie ich meine? Es gibt halt echt null Bilder und naja. Na gut, also ich habe ja erzählt, dass da überall so Papierschnipsel lagen, ne? Also diese Papierschnipsel ergaben zusammen ein Dokument. Passend, weißt du? Nämlich von einem Krankenhaus in Valencia, also der nächsten Großstadt. Auf dem Dokument stand auch passenderweise der Name Enrique Angles Martin. Ein Mann, der in dem Krankenhaus wegen Schizophrenie behandelt wurde. So. Nach kurzer Recherche wurde aber Enrique relativ schnell als weniger gefährlich gesehen, weil halt ja seine Krankheit und ja, deswegen glaubte man, dass er halt sowas gar nicht hätte machen können, weißt du, so ein Mord, weil er krank ist. Aber man geht halt trotzdem zu seinem Haus und als man halt bei dem Haus von Enrique ankommt, stellt sich heraus, dass sein Bruder der 26-jährige Antonio Angles ist. Und der ist nämlich ein bekannter Krimineller und zwar ein Gewalttätiger. Er hat einmal eine Frau 24 Stunden lang gefesselt und verprügelt. Er war schon etliche Male im Gefängnis. Also wenn man halt auf diese Überdeckungstheorie, weißt du, dass halt die Polizei irgendwas verheimlichen will, wenn man halt auf die einspielt, dann wäre das ja eigentlich der perfekte Schuldige. Aber egal. Unter anderem war Antonio auch dafür bekannt, halt diese verlassenen Bauernhöfe, die es in Spanien in der Pampa gibt, weißt du, was ich meine? Diese
Ja.
runtergekommenen Häuser. Also er war halt dafür bekannt, diese Häuser zu benutzen. Halt, um sich mal vor der Polizei zu verstecken und ich glaube, halt, um andere Sachen auch da drin zu machen. Genau. Und er hatte auch eine Pistole. So. Und das alles hat das Interesse der Polizei geweckt. Also bevor die Polizei aber zugreifen konnte, dort in der Wohnung, flüchtet Antonio aus einem Fenster aus dem Haus seines Bruders. Einfach so, anscheinend das, ohne dass halt irgendjemand ihn dabei gesehen hat. Und Fun Fact, anscheinend ist er dafür aus dem Fenster im vierten Stock gesprungen. Easy.
Klaro.
Easy. In dem Haus befindet sich dann neben Enrique noch zwei weitere Brüder, Mauricio und Ricardo, und ein Kumpel, nämlich der 23-jährige Miguel. Enrique wird an Ort und Stelle festgenommen, obwohl die ja eigentlich nicht glaubten, dass er irgendwas damit zu tun hat. Und er sagt aus, dass sein Bruder ebenso festgenommen wurde. Also Enrique behauptet, dass er und sein Bruder in der Wohnung festgenommen wurde. Und er sagt auch, dass er seinen Bruder das letzte Mal auf der Polizeistation gesehen hat. Also Antonio, der ja laut Polizei aus dem Fenster gesprungen ist. Enrique sagt aber, nee, der war die ganze Zeit dabei und kam mit auf die Polizeistation.
Okay, ich bin komplett raus.
Ja, genau, ich auch. So. Antonio wird anscheinend laut Polizei am 29. Januar bei einem Friseur gesehen, aber er konnte fliehen, bevor die Polizei ihn festnehmen konnte. Er hat sich beim Friseur die Haare von blond auf dunkelbraun gefärbt. Die letzte bestätigte Sichtung von Antonio war in Minglania in Spanien, als er anscheinend auf dem Weg nach Lissabon, Portugal war, um dort auf ein Containerschiff zu gehen namens City of Plymouth. Mega komisch, dass die Polizei halt auch immer so nah an ihm dran ist und es dann doch nicht schafft, ihn irgendwie festzunehmen oder so. Als das Schiff, dieses City of Plymouth, Richtung Dublin, Irland gefahren ist, sprang ein Mann, auf den die Beschreibung von Antonio passt, kurz vor der Küste von dem Schiff ins Wasser. Sein Körper wurde jedoch nie gefunden. Bis heute wurde halt Antonio Ingles auch nicht gefunden. Er hat normalerweise blonde Haare, blaue Augen und spricht Spanisch und Portugiesisch. Man geht davon aus, dass er halt entweder in Spanien umgebracht wurde, da irgendwie kurz vor Dublin im Wasser verreckt ist, oder halt nach Brasilien geflohen ist. Wie man darauf kommt, kein Plan. Ich finde es einfach nur komisch. Naja, auf jeden Fall. Miguel, dieser eine Kumpel, der da auch in der Wohnung zu der Zeit war, als Enrique festgenommen wurde, der 26-jährige Miguel, Er wird auch festgenommen und am 27. Januar gibt er zu, dass er an den Morden der Alcacer-Mädchen beteiligt war. Er sagt aus, dass er zusammen mit Antonio die Mädchen entführt hat und zu einem abgelegenen Ort in eines dieser verlassenen Bauernhäuser gebracht hat, wo die beiden die Mädchen gefoltert, sexuell missbraucht und schließlich ermordet haben. Später, als alles zu spät ist, zieht Miguel aber seine Aussage wieder zurück mit der Begründung, dass die Polizei ihn dazu gedrängt hätte, ein Geständnis abzugeben, indem sie ihn verprügelt hätten und seine Tochter bedrohten, mit der Aussage, dass die Tochter so enden würde wie die Mädchen aus Alcacer, wenn er das nicht zugeben würde.
Aha.
Ja. Also er wird halt trotzdem vor Gericht gezogen und erzählt dann da einen kompletten Stuss. Im Endeffekt haben seine Aussagen auch gar nicht zu den Beweisen gepasst, die es gibt, aber ist ja egal. Er meinte ja, das wäre alles in einem dieser Bauernhäuser passiert, aber da hat man halt keine Spuren von den Mädchen gefunden. Und Miguel meinte in seinem Geständnis auch, dass er in dem Auto saß, als die Mädchen entführt wurden und er dem Mädchen vorgeschlagen hatte, halt was in der Bar trinken zu gehen, aber der Barkeeper sagt, dass halt weder Miguel noch die Mädels an dem Abend in der Bar waren und vor allem die Mädels haben halt noch nie Alkohol getrunken und waren halt relativ gut erzogen eigentlich. Und Miguel hatte auch gesagt, dass Antonio die Mädchen erwürgt hatte, aber es wurde ja bewiesen, dass sie erschossen wurden. Miguels Auto wurde auch durchsucht, da es halt auf die Beschreibung der Frau passte, die damals beobachtet hatte, wie die Mädchen in ein weiteres Auto eingestiegen waren, praktisch. Und darin wurde jedoch nur die DNA von Miguel gefunden und sonst keine weiteren Hinweise, dass die Leichen nach den Morden in dem Auto transportiert wurden oder generell, dass die Mädchen da an irgendeinem Punkt mal drin waren. Und Fun Fact, ich hatte ja vorhin auch mal erzählt, dass da total viele Sachen auf einmal plötzlich da an dem Tatort rumlagen. Unter anderem auch ein Handschuh und dieser Handschuh hat Miguel gehört. Also, da gibt's echt ein Bild dazu. Ich poste es mal, du musst es dir anschauen. Es ist halt 1:1 so richtig random Sachen, die auf einmal so richtig komisch da liegen. So ohne irgendwie einen Sinn. Also nicht mal im Gebüsch, sondern es liegt einfach alles wie auf so einem Haufen. Es ergibt alles keinen Sinn. Also Miguel wurde schuldig gesprochen und hat 170 Jahre im Gefängnis bekommen. Mega praktisch, dass auf einmal Miguel halt der Schuldige ist, weil sie Antonio nicht finden können. Vor allem, es konnten halt 5 verschiedene DNA-Spuren an den Leichen der Mädels durch die Autopsie sichergestellt werden, also von 5 verschiedenen Personen, und keine der DNA-Spuren passte auf Antonio oder Miguel. Miguels Gefängnisstrafe wurde auf 21 Jahre verringert und er wurde 2013 entlassen. Ja, und das war der fucking Fall. Jetzt schaut euch mal die Doku an auf Netflix, die Mädchen von Alcacer, nee, die Morde von Alcacer. Ich glaube, unter beiden Suchvorschlägen werdet ihr es finden. Und das ist so eine 5-folgige Doku, die ist natürlich viel ausführlicher, viel detaillierter, vielleicht ein bisschen besser strukturiert. Es ist mega schwierig, das alles jetzt in so einer kürzeren Zusammenfassung mal zusammenzubringen, weil es einfach so eine riesen Verschwörungstheorie ist und man denkt, dass mit den Mädels, im Endeffekt denkt man halt, dass da irgendwelche Politiker was dazu halt zu tun hatten.
Also warum sollen Politiker was damit zu tun gehabt haben?
Dass sie sich halt an den Mädchen vergangen haben.
Ach so.
Das wird spekuliert, dass die Mädchen halt von Politikern missbraucht wurden. Und dass es dann halt alles versucht wurde zu überdecken. Und man geht auch davon aus, dass ein Film über die Tortur und das Ermorden der Mädchen gedreht wurde. Also ein sogenannter Snuff-Film.
Okay, und wie kommt man darauf, dass es die Politiker waren? Und wie kommt man darauf, dass so ein Film existiert? Gibt es dafür irgendwelche Beweise?
Weil die Mädchen halt so krass gefoltert wurden. Und es gibt ja gar keine Beweise. Dieses ganze Ding ist so komisch. Man hat ja praktisch nichts Grundlegendes, an das man sich irgendwie halten kann, weißt du? Es sind so viele verschiedene Sachen, die irgendwie aufeinander kommen, dass es halt alles so komisch ist, dass man davon irgendwie ausgeht. Ich kann es ja nicht sagen. Ich bin selber verwirrt. Ich habe es selber nicht gepackt. Du kannst mir glauben, dass ich heute Mittag so verzweifelt war, als ich das recherchiert habe. Also, das ist wahrscheinlich der ekligste Fall, den ich jemals recherchieren musste. Also, nein, aber das soll jetzt nicht heißen, so, Ich glaube, ich hätte dafür einfach halt echt die ganzen 2 Wochen gebraucht. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Die Zeit hatte ich halt einfach leider nicht.
Ja, gut. Sehr unbefriedigender Fall.
Ja. Denkst du, es könnte auch so eine Verschwörungstheorie sein? Oder was hältst du davon?
Dadurch, dass halt so wenig Beweise da sind, eben weil es so verworren ist, kann ich mir schon gut vorstellen, dass da irgendwas gedeckt wird. Ob es jetzt irgendwelche Politiker waren, keine Ahnung, vielleicht. Ja, da, also da wäre ich jetzt nie im Leben drauf gekommen, keine Ahnung. Die Frage ist, wen wollen sie sonst decken? Also war es vielleicht ein anderer Polizist?
Hm.
Es ist ein Cold Case und ich hasse Cold Cases, also.
Ich weiß, dass du die nicht so magst, aber ja. Wie gesagt, wurde ja vorgeschlagen. An sich ist es ja mega spannend und ich habe ein bisschen was von der Doku angeschaut und die ist richtig, richtig gut gemacht. Ist halt auf Spanisch.
Cool.
Aber
wow.
Nee, also es gibt ja Untertitel und so.
Ja.
Ja. Also ich würde es mir trotzdem anschauen. Okay. Also an deiner und an eurer Stelle. Ich glaube, die ist schon gut. Genau. Ist mega spannend. Ja, aber genug davon, würde ich mal sagen.
Kommen wir zu einem etwas strukturierteren Fall.
Ja.
Wo es klar und deutlich Opfer und Täter gibt. Schön. Wunderschön sowas. So ein bisschen Struktur und ein roter Faden.
Ja, ich freue mich richtig darauf, weil ich habe ja beide Fälle so ein bisschen angeschaut.
Ja.
Und deinen Fall fand ich auch richtig, richtig nice.
Oh, ich bin so froh, dass ich mich für den Fall entschieden habe.
Ja, ich weiß, weil eigentlich habe ich mir auch schon gedacht so, oh, mach den, der klingt richtig gut. Dann du so, und ich mach den Fall. Und ich so, okay, dann mache ich den anderen. Nee, aber ich fand, wie gesagt, beide Fälle fand ich gut.
Ja, also, mein Fall kommt von Vielen Dank für deinen Vorschlag. Ich war geschockt und gleichzeitig so begeistert, als ich davon gelesen habe, sodass ich dann eben gesagt hatte, ich mache diesen Fall in der nächsten Folge. Im Nachhinein konnte ich jetzt leider doch tatsächlich gar nicht so viel darüber rausfinden, wie ich es eigentlich wollte, beziehungsweise ich habe nicht tiefe Details bekommen, wie es mir lieb ist. Aber naja, here we go. Und zwar geht es um den Dreifachmord in Sondheim. Ich habe ziemlich viele Quellen gehabt und überall hießen die Täter anders. Ich habe mich jetzt für die Namen der Stuttgarter Zeitung entschieden. Und zwar hießen die Täter Dario, Alessio und Pietro.
Oh.
Wie gesagt, also die Namen kommen nicht von mir, aber ich fand die Wahl der Namen einfach ausgezeichnet. Und es tut mir jetzt schon leid, wie oft ich jetzt irgendwie einen Witz wie Hauptsache Alessio geht's gut oder irgendwas mit Pietro Lombardi bringe.
Weil mein Ruf kaputt geht, nicht deiner.
Genau. 2019, also das ist noch gar nicht so lang her, hat ein Chef einer Firma seinen 59-jährigen Mitarbeiter als vermisst gemeldet. Der sonst immer sehr zuverlässige Mann ist bereits seit schon einigen Tagen nicht mehr auf der Arbeit erschienen. Einige Tage später, nachdem jetzt der Chef den Mitarbeiter als vermisst gemeldet hat, bekommt die Firma von ihrem vermissten Mitarbeiter in einem sehr holprigen Deutsch verfassten Brief, in dem er schreibt, er sei zu seiner thailändischen Freundin gezogen. Der Brief mag irgendwie so gar nicht zum Verfasser passen, weil der war der deutschen Sprache sehr mächtig. Und er würde auch niemals ohne Vorwarnung zu seiner Freundin ziehen. Also so war er einfach nicht. Davor hat halt die Polizei nicht wirklich nach dem Mann gesucht, weil wie gesagt, er ist ja volljährig, kann hingehen, wo er möchte. Nach diesem Brief haben halt bei der Polizei die Alarmglocken geschrillt und sie beginnen zu ermitteln. Und ziemlich schnell führt dann die Spur zu dem 55-jährigen sizilianischen Familienvater Dario und zu seinen Söhnen Alessio und Pietro. Die Familie hatte bei diesem Geschäftsmann, also bei diesem Vermissten, er war auch quasi ein Freund der Familie, bei dem haben sie ihre Garage gemietet und sie kannten sich auch schon einige Jahre. Die sterblichen Überreste werden im Garten der Familie gefunden und dadurch kommen Ermittlungen ins Rollen, die auch zu ganz anderen Tötungsverbrechen führen. Das Motiv dieses Mordes an diesem Geschäftsmann, sage ich jetzt mal, kommt sehr schnell ans Licht. Und zwar war es Habgier. Die Familie, oder besser gesagt der Vater, wollte, dass das Grundstück des Vermieters seiner Garage an die Familie eben überschrieben wird. Also die wollten eben das Grundstück von dem Vermieter haben. Und deshalb haben Alessio und Dario dann diesen Vermieter im Dachgeschoss des Wohnhauses zusammengeschlagen und haben ihn gefesselt und haben ihn so gezwungen, gefälschte Verträge über Geldzahlungen in Höhe von 130.000 Euro zu unterschreiben und ihm den PIN seiner Bankkarte zu verraten. Die Verträge waren eben ein Vertrag zum Verkauf des Grundstückes des Vermieters. Und die Unterschriften sollten dann belegen, dass die Familie dem Vermieter das Geld für das Grundstück gezahlt hat. Und dass das Grundstück eben mitsamt dem Haus in den Besitz der italienischen Familie gegeben wurde. Und ich frage mich, haben sie wirklich gedacht, dass es so funktioniert? Ich meine, sowas muss ja schließlich vom Notar abgesegnet werden. Naja.
Ja, willkommen in Deutschland.
Als das Haus dann quasi überschrieben war, mehr oder weniger freiwillig, eher weniger als mehr, stülpten sie dann dem 59-Jährigen eine Plastiktüte über den Kopf, dichteten sie mit Klebeband ab und erdrosselten ihn. Die Leiche wurde für einige Tage erst in eine Gefriertruhe gebunkert, bevor sie dann mit einer Kettensäge zerkleinert wurde und im Garten vergraben wurde. So, das ist jetzt quasi der erste und gleichzeitig letzte Mord, aber im Endeffekt der dritte. Es kommen also noch zwei andere. Die Polizei ermittelt nämlich weiter und sie deckt noch zwei weitere Mordfälle auf, die mit Dario und mit seinen Söhnen in Verbindung gebracht werden können. Als Darios Tochter vor mehreren Jahren ihren türkischen Freund kennengelernt hat, ist der Vater schon damals nicht so wirklich begeistert davon, weil Dario ist sehr, sehr streng katholisch und er beobachtet das Verhalten seines muslimischen Schwiegersohns ins B auch ganz genau. Als die beiden dann heiraten und Kinder bekommen, beginnt er sogar eine Strichliste zu führen. Für jede falsche Handlung gegenüber der Tochter oder den gemeinsamen Kindern gibt es einen Strich. Das Verhalten des Mannes seiner Tochter bezeichnet Dario in wachsendem Maße als schädlich. Und als die Strichliste dann seiner Meinung nach lang genug war, lockt er den Schwiegersohn 2008 unter einem Vorwand in seine Wohnung. Dort hat Dario schon ein Seil, das zu einer Schlinge gebunden war, vorbereitet und bereitgelegt. Mit dieser Schlinge erstickt er den Mann seiner Tochter und entsorgt die Leiche auf immer noch nicht bekannte Weise. Bei dieser Tat, also das war 2008, da waren nicht seine Söhne mit dran beteiligt, sondern Darios Neffe war ihm behilflich. Und zu der Zeit der Ermittlungen, als das Ganze aufgedeckt wird, sitzt dieser Neffe aber bereits in Sizilien im Gefängnis. Also man hat ja nicht gewusst, wie die Leiche entsorgt wurde und man weiß auch bis heute nicht, wo sie sich befindet. Aber man sagt, dass Dario die Leiche irgendwo am Brennerpass entsorgt haben soll. Seine Tochter hat Dario damals erzählt, dass ihr Mann einfach abgehauen sei. Das glaubt sie ihm auch und sie lernt kurze Zeit später ihren neuen Freund kennen. Aber auch der scheint dem Vater nicht so wirklich zu passen und 2014 bringt er mit seinen Söhnen Pietro und Alessio den neuen Lebensgefährten seiner Tochter um. Das Motiv hier war, dass er scheinbar seine Frau und die zwei Kinder misshandelt haben soll. Dario behauptet, der Lebensgefährte soll die Kinder dazu gezwungen haben, sich mit Scheiße und der Klobürste die Zähne zu putzen. Widerlich. Absolut widerlich.
Alter, aber stimmt das?
Man weiß es nicht.
Oder ist es Übertreibung?
Also ich weiß es nicht, von der Tochter hat man überhaupt keine Aussage bekommen dazu.
Ja.
Also zumindest konnte ich keine finden.
Ja.
Im Dezember kommt es dann also zu dem Prozess, wobei der erste Mordfall, also von 2008, getrennt von den anderen zwei Fällen behandelt wird. Weil der Neffe von Dario hat sich ja dann aktuell in der Haft befunden, aber der wollte trotzdem gerne über diesen Fall aussagen. Und deshalb wird die Verhandlung eben von diesem Fall auf nächstes Jahr beziehungsweise dieses Jahr im Januar verschoben. Also der Mordfall 2 und 3 wurden im Dezember 2019 verhandelt und die Verhandlung für Mordfall 1 wurde auf Januar 2020 verschoben. Alessios Verteidiger fordert die Anwendung der Kronzeugenregelung und eine Strafe von 11 bis 15 Jahren. Weißt du, was die Kronzeugenregelung ist?
Ja, halt so der wichtigste Zeuge, dass der irgendwie... Nee, ich weiß es nicht.
Also ein Kronzeuge ist der Mensch, der gegen Zusicherung von Straffreiheit als Hauptzeuge der Anklage eben aufträgt, an der er selber beteiligt war. Und die Kronzeugenregelung besagt... Also die gibt es seit 2009 und sie besagt, dass die Richter die Strafe der Straftäter, wenn sie zur Aufklärung oder Verhinderung von schweren Verbrechen und Straftaten beitragen, dass sie dann eben diese Strafe mildern oder sogar ganz davon absehen können. Dass ein Verteidiger dann aber trotzdem irgendwie einen Deal zwischen 11 und 15 Jahren eingehen will, finde ich schon krass lang, wenn man sogar auf die ganze Strafe verzichten könnte.
Ja, theoretisch schon.
Alessio ist, ich zitiere, geistig schlicht und vom Vater abhängig. Er hat seine Tat aber gestanden und den Vater damit sehr, sehr schwer belastet. Vor Gericht schildert Alessio die Tat von 2014, die er gemeinsam mit dem Bruder und eben seinem Vater begangen hat, folgendermaßen. Ich habe am Seil gezogen und der Mann hat gezappelt, bis er keine Luft mehr bekam. Pietro, also der Sohn, der sagt, der Mann hat sich dabei auch in die Hosen gemacht. Wie das halt so ist, wenn du stirbst. Dabei soll der Vater ihnen die Mordanweisungen gegeben haben. Er war schon immer sehr hart und befehlshaberisch. Pietro und seine Schwester beschreiben ihren Vater als gewalttätigen Despoten und die Tochter sagt auch aus, dass sie als Kind von Dario oft missbraucht wurde. Während der ganzen Anhörung kommt jetzt auch der ganze Tatvorgang ans Licht. Die Leiche wurde zunächst auch in einer Gefriertruhe aufbewahrt und einige Tage später legten die Männer die Garage, in der sie den Lebensgefährten erdrosselt haben, mit Folie aus. Danach haben sie sich Schutzkleidung angezogen. Dario zog die Kleidung der Leiche aus und begann sie daraufhin zu zersägen. Die Einzelteile der Leiche haben sie in Fässer gepackt und zubetoniert. Einige Wochen später, als die Familie auf dem Weg in den Urlaub nach Sizilien war, wurden die Fässer auf einen Pritschenwagen verladen. Dario und Alessio haben die Fässer dann gemeinsam in Sizilien in einem Wald abgeladen. Die Mutter hat von all dem nichts mitbekommen und der Tochter wurde wieder gesagt, ihr Freund habe das weitergesucht.
Die arme Tochter, die muss auch denken, hey,
liegt's
dass
an
es
mir?
Irgendwie alles an dir liegt.
Aber Hauptsache, ja. Alessio geht's gut. Ist ja nicht so, dass ihr Ruf kaputt geht.
Nein, nein. Naja, sie dachte es vielleicht in dem Moment.
Pietros Verteidiger beantragen, ihn wegen Beihilfe zum Mord zu verurteilen. Er habe das zweite Opfer nur festgehalten, sei aber bei der Beseitigung der Leiche gar nicht beteiligt gewesen. Und er hatte auch nur aus Angst vor dem Vater mitgemacht. Und ich weiß nicht, ob das so wirklich eine Entschuldigung ist. Ich habe nur mitgemacht, weil mein Vater mir gesagt hat und ich hatte Angst vor ihm. So.
Ja, das gilt vielleicht daheim, aber halt nicht bei der Polizei. Du hast dich halt trotzdem an der Straftat beteiligt, ne?
Das ist wie damals in der Schule, als die Lehrer gesagt haben, ja, und wenn dein Nebensitzer sagt, lauf nackig durch die Schule, machst du das dann etwa auch?
Lemminge.
Was?
Lemminge.
Lemminge?
Also Lemminge sind Tiere, die irgendwie alles nachmachen.
Okay.
Und deswegen so Leute, die halt alles nachmachen, nennt man auch Lemminge.
Aha, okay. Nie gehört. Was dazu gelernt. Alessio wird wegen Mord in zwei Fällen zu 15 Jahren und Pietro wegen Beihilfe zum Mord in einem Fall zu 9 Jahren Haft verurteilt. Sie hatten zu Beginn des Prozesses ihre vorgeworfenen Taten sofort eingeräumt, im Gegensatz zu ihrem Vater. Die Anklage fordert, die besondere Schwere der Schuld festzustellen und anschließende Sicherungsverwahrung zu verhängen. Dario käme also nur dann wieder frei, wenn er eine positive Prognose erhält. Diese Urteilsbegründung stützt das Gericht aber hauptsächlich nur auf ein Geständnis des Beschuldigten, der bei der Vernehmung durch die Kriminalpolizei den Mord gestanden hatte. Seitdem hat er aber den Mord nie wieder gestanden, sondern sie sogar noch bestritten. Und deshalb plädiert die Verteidigung auf Unglaubwürdigkeit des Vernehmungsprotokolls, aber das wird vom Richter zurückgewiesen. Für die Morde 2014 und 2019 bekommt Dario eine lebenslange Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Und merkt ihr was? Ich habe gelernt. Ich sage nicht mehr Sicherheitsverwahrung, ich sage Sicherungsverwahrung. Ich habe es gelernt. An dem Mordmerkmal Heimtücke gibt es hier keinerlei Zweifel, weil in beiden Fällen waren die Opfer arg und wehrlos. Im Januar 2020 beginnt dann der Prozess im ersten Mordfall 2008 quasi. Die Angehörigen des damaligen Schwiegersohns sitzen auch im Gerichtssaal, weil sie hoffen, bis zuletzt ein Geständnis zu bekommen, wo die Leiche entsorgt wurde. Aber dieses Wissen bleibt ihnen verwehrt, weil Dario bestreitet die Tat weiterhin. Das Gericht weist die Unglaubwürdigkeit des Vernehmungsprotokolls nochmals zurück und plädiert aber auf Totschlag mit einer Haftstrafe von 13 Jahren. Im Endeffekt wurden es dann 10 Jahre mit fortgesetzter Sicherungsverwahrung und damit wird die Aussetzung der Strafe nach 15 Jahren auf Bewährung von den anderen beiden Fällen unterbunden. Das heißt, er kommt wahrscheinlich nie wieder frei. Angesichts der Brutalität in allen drei Tötungsverbrechen und der anhaltenden Gefährlichkeit des Verurteilten, der geplant und kaltmütig Menschen umgebracht hat, muss das Landgericht eben dafür Sorge tragen, dass er nicht wieder in Freiheit kommen darf. So hat es der Richter damals formuliert. Dario hat auch bis zuletzt keinerlei Reue oder Schuldgefühl gezeigt. Die Hörerin, die uns den Fall geschickt hat, hat ihn uns aber aus einem ganz bestimmten Grund geschickt. Und zwar ist das ein aktueller Anlass, zumal das Urteil ja auch noch gar nicht mal so unaktuell ist. Es wurde ja erst im Januar getroffen. Aber Die Häuser, in denen die drei Männer umgebracht wurden, die stehen jetzt zum Verkauf. Und zwar ist es ein Reihenhaus. Das rechte, müsst ihr euch so vorstellen, ist so in Himmelblau gestrichen und wird als geräumiges Wohnhaus mit 2 bis 3 Wohnungen beschrieben. Also ein Wohnhaus, in dem 2 bis 3 Wohnungen sogar noch drin sind. Dafür verlangt man 165.000 Euro. Überlegt mal, in Stuttgart würdest du für 165.000 Euro nichts bekommen.
Dafür kriegst du ein WG-Zimmer. Halt
was. Ja, genau.
Gefühlt.
Ja. Die andere Haushälfte, die ist eher so renovierungsbedürftig, ohne Fassade und man sieht auch die nackten Steine, aus denen das Haus gebaut ist. Dafür werden 175.000 Euro verlangt. Aber in der Immobilienanzeige steht natürlich nichts von den Morden, die in diesem Haus geschehen sind und auch nichts von den Leichenteilen, die im Garten gefunden wurden.
Wurden alle Leichenteile gefunden?
Nee, ein Teil wurde auch auf irgendwelchen Rastplätzen oder so grünen, wie heißt Grüngarten? Nee, da wurde dann auf dem Häckselplatz. Die wurden auf dem Häckselplatz gefunden.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist da noch was im Garten?
Ach so. Ich glaube nicht. Ich glaube, das haben die schon gut umgegraben, heißt es, ja.
Durchsiebt?
Also ich glaube nicht, dass die Einzelteile jetzt so klein sind, aber ich gehe mal davon aus, dass die deutsche Polizei ein bisschen besser ist als deine spanische.
Ja, also das auf jeden Fall. Also so viel schöne Polizeiarbeit habe ich schon lange nicht mehr mitbekommen. Auch als du anfangs gesagt hast, dass der Mann halt irgendwie unangemeldet nicht einfach so zu seiner Freundin gehen würde und dass die Polizei es auch komisch fand, da dachte ich mir so, ach schön, dann macht die Polizei mal von sich aus was.
Da fühlt man sich doch gleich sicher.
Ja, echt so.
Ja, es waren unsere 2 vorgeschlagenen Fälle, also die vorgeschlagenen Fälle von euch, die wir jetzt präsentiert haben. Ich hoffe, wir konnten euch gerecht werden. Ihr wolltet mehr über die Fälle wissen. Ich hoffe, es hat geklappt, weil es waren 2 wirklich tricky Fälle, über die man nicht viel rausfinden konnte. Es war wirklich, wirklich schwer.
Es tut mir so leid. Also für meinen Fall, ich war selber so enttäuscht, als ich den recherchiert habe und... Also ich verstehe, warum der vorgeschlagen wurde, weil es halt alles so verwirrend ist. Ja.
Jo.
Ich hoffe, ihr habt bessere Einsicht jetzt dadurch bekommen.
Sophie, was hältst du von einer Winterpause?
Prinzipiell mag ich Pausen.
Okay. Was hältst du davon, wenn wir nicht in 2 Wochen die nächste Folge rausbringen, sondern in 3 Wochen? Das bringt zwar unseren Rhythmus so ein bisschen durcheinander.
Aber ihr seid nicht hier für Professionalität. Professionalität.
Ja, genau, da fängt es schon an. Aber ich meine, es ist Weihnachten, es ist Silvester. Wir wollen auch zur Ruhe kommen. Was hältst du davon?
Ja, ich fände es gut.
Ich fände es auch toll. Okay.
Es ist schön.
Das finde ich gut. Also, liebe Leute, das war's. Es war 2020. Es war mir eine Ehre, eine Freude, euch kennengelernt zu haben. Und es ist jetzt sehr kein Abschied, so für immer so. Aber es war mir eine Freude mit euch, dass wir das gestartet haben. Dass wir euch gefunden haben, dass ihr uns gefunden habt.
Dass wir die Pandemie zusammen bis jetzt durchgelebt haben. Also wir haben ja schon noch einiges vor uns, aber... Also ich fand auch für uns war es eigentlich ein ganz guten Weg, jetzt die Pandemie zu überleben, sagen wir mal so.
Ja.
Aus dem Grund haben wir ja den Podcast eigentlich auch gestartet.
Ganz genau.
Deswegen, ja. Also schön, so ein bisschen zurückzublicken, wie der Podcast dieses Jahr angefangen hat. Und ja, ich weiß gar nicht, was sagt man bei sowas?
Ich würde sagen, die Formalitäten und dann trinken wir, stoßen wir zusammen an und dann... entlassen wir uns und euch in die Weihnachtsferien.
Sollen wir noch sagen, an welchem Tag wir uns wieder sehen? Weil ich glaube, das wurde jetzt gar nicht erwähnt.
Ach so. 11. Januar, genau.
11. Januar sind wir wieder zu hören. Wir machen nur eine extra Woche Pause. Also, genau. Ja. Ja, Formalitäten. Kannst du immer so schön sagen. Also, hau raus.
Folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Schreibt uns Nachrichten. Verlinkt uns in euren Stories, schreibt uns Kommentare. Wir sind ja...
Wie fandet ihr die Fälle?
Ja, verwirrend wahrscheinlich. Ja, wir sind ja trotzdem da, also wir antworten trotzdem auf eure Nachrichten. Wir freuen uns über Weihnachtsgrüße. Wir schicken euch auf diesem Wege jetzt ganz viele Weihnachtsgrüße. Genau, folgt uns auf Twitter, Facebook, Instagram. Hört uns, wo immer ihr uns eh schon hört. Spotify. Sehr gut, Valerie. Was gibt's noch? iTunes, Apple Podcast.
Deezer.
Ja, ihr wisst, ihr hört
Podimo.
Uns
Podimo. Schon.
Ja, Podimo, unsere, die Grüße gehen raus an die Podimo-Hörer.
Ja, an die Podimo-Hörer.
Genau, und ansonsten?
Ja.
Cheers. Wie hast du neulich gesagt... Habe die Ehre.
Hebe die Haare.
Cheers.
Habe die Ehre.
Tschüss.
Tschüss.